Deutschlandfunk Kultur. Tonart.
Ja, für mich ist er der größte unter den amerikanischen Songwritern. Kein anderer Musiker hat mir einen tieferen Einblick in die amerikanische Seele gegeben. Viele meiner Songs wären ohne das Werk Bob Dylans nicht entstanden. Das sage nicht ich, das sagt Wolfgang Niedecken über Bob Dylan. Und trotzdem hat er ihm beinahe mal die Hand gebrochen. Über diese und andere Episoden, aber natürlich vor allem über die Bedeutung von Dylans Musik, schreibt Wolfgang Niedecken in einem neuen Buch. Es ist ja das Gegenteil einer musikwissenschaftlichen Analyse, wie sie Dylanologen so gern verfassen. Es ist eine ziemlich schnoddrig geschriebene Liebeserklärung. Über die Geschichte mit der fast gebrochenen Hand und warum Dylan ein Fall für alle Lebenslagen und Lebensnöte ist, darüber habe ich mit Wolfgang Niedecken gesprochen und wollte wissen, ob er sich noch an seinen ersten Dylan-Song erinnern kann.
Ja, den ersten Dylan-Song, das war Blowin' in the Wind, aber ich wusste nicht, dass das Bob Dylan war. Beziehungsweise ich habe da von Peter, Paul and Mary diese Version gehört und da konnte ich gar nichts mit anfangen. Und irgendwann hat mich jemand aufgeklärt, dass das, das wäre nicht die Originalversion. Und dann wirklich der erste Song, der mich halt richtig mitgenommen hat, das war im Alter von 15 Jahren. Da spielte ich in meiner Schülerband noch Bass. Und unser damaliger Sänger kam an und sagte, wir müssen uns jetzt einen neuen Sänger suchen, er müsste Abitur machen. Brachte an dem Tag dann Like a Rolling Stone mit auf die Single. Und das hat mich wirklich wie ein Blitz getroffen. Das war so unfassbar anders als alles andere, was ich da bis dahin kannte. So dass ich also noch am selben Tag gesagt habe, ich mache jetzt den Sänger und zwar will ich so Songs schreiben wie der Typ mit der Sonnenbrille. Und dann war das mit dem Bass vorbei.
Sie beschreiben das ja sehr schön, dass Dylan wirklich so ein musikalisches Erweckungserlebnis war. Und trotzdem haben Sie ihn ja dann aus den Augen verloren. Warum eigentlich?
Ja, weil ich habe Malerei studiert, habe 70 angefangen Malerei zu studieren und die Alben, die dann rausgekommen sind, haben mich wirklich nicht mehr mitgenommen. Das war Self-Portrait, Nashville Skyline, das war irgendwie so, okay, das wird's wohl gewesen sein. Also ich habe dann andere Musik gehört, ich habe zu der Zeit dann Pink Floyd und solche Sachen gehört. Die Stones habe ich weiter verfolgt, habe weiter die Kings gehört, Rory Gallagher. Aber bei Dylan war das irgendwie so, also mit Self-Portrait kann ich heute noch nichts mit anfangen. Und mit Nashville Skyline auch nur mit wenigen Stücken. Und dann habe ich dann allerdings Zivildienst gemacht und Glück gehabt, weil im Zivildienst habe ich Essen auf Rädern rundgefahren und da gab es den Frieder Engsfeld, mit dem ich zusammengefahren bin. Und der war großer Dylan-Fan vor dem Herrn und der hat mir meine Lücken aufgefüllt, was in der Zwischenzeit passiert war. Also, weil da waren ordentliche Alben erschienen, nämlich Blood on the Tracks und Desire. Und damit hat er mich wieder komplett eingefangen und dann hat er mich ja wirklich auch nicht mehr losgelassen. Und tatsächlich auch daran schuld, dass wir überhaupt wieder angefangen haben mit Musik.
Also. Wo Sie die Malerei erwähnt haben, Ihr Kunststudium. Sie haben ja Dylans Song in Ihrem Buch mit Gemälden verglichen und auch diesen schönen Begriff doppelter Diagonalabstand gebracht. Ja, was entdeckt man denn in seinen Songs aus der Ferne und was entdeckt man dann in der Nähe?
Also ein Paradebeispiel wäre Desolation Row, ein unglaublich langes Stück mit ganz vielen Details. Das kann man aus der Ferne auch genießen, weil es eine wunderschöne Musik ist, eine sehr tragende Musik und ich glaube auch nicht, dass die einem langweilig wird. Und ja, wenn man näher rangeht, dann kann man die Details gucken, aber den doppelten Diagonalabstand, das hat man uns auf der Kunsthochschule beigebracht. Ein Bild betrachtet man aus der Entfernung des doppelten Diagonalabstands, dann muss die Komposition stimmen und dann kann man immer noch näher rangehen. Man kann sich auch dafür interessieren, was da für ein Duktus ist, was da für Pinselspuren sind, das alles, je nachdem, welche Kunstrichtung es sich gerade handelt, ob das jetzt Expressionismus oder Impressionismus ist, dann will man auch näher rangehen, um zu gucken, wie hat der Mann das gemalt. Und das kann auch ein sehr ästhetisches Gefühl sein, das so nachverfolgen zu können. Und so geht das mit Songs genauso. Songs geht man dann auch in die Details. Ich kann übrigens Dylan-Songs am besten begreifen, wenn ich versuche, sie zu übersetzen. Dann kriege ich die Details auch alle mit, weil das habe ich gelernt im Laufe dieser Jahre. Also meine ersten Dylan-Übersetzungen waren noch nicht so berühmt, ehrlich gesagt. Da habe ich mir das ziemlich einfach gemacht. So in den letzten Jahren werden sie viel, viel konkreter und damit bin ich dann auch happy.
They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row.
Desolation Row, ein Paradebeispiel für einen Dylan-Song mit ganz vielen Details, wie Wolfgang Niedecken gerade gesagt hat. Wie kommt er seinem Idol denn eigentlich besonders nah?
Ich kann Dylan-Songs am besten begreifen, wenn ich versuche, sie zu übersetzen. Mhm. Dann kriege ich die Details auch alle mit.
Sie haben Dylan-Songs ja sogar eingekölscht.
Ja. Ja, ist ja meine genau. Muttersprache.
Sie interpretieren ja auch viele, haben ja auch viele Songs von ihm gesungen. Ja. Und er hat ja mal selber gesagt, it's all in the songs, ja. Ja, die Interpretation. Macht es das für einen Sänger eigentlich einfacher oder schwieriger, ihn zu singen?
Also ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich nicht so viel über Bob Dylan wissen würde. Wahrscheinlich würden die Songs doch trotzdem funktionieren, weil man muss ja nicht bei allem einen Beipackzettel haben. Also ein Gemälde muss ja auch funktionieren, ohne dass daneben jetzt so eine Art Beipackzettel hängt. Das funktioniert oder das funktioniert nicht. Deswegen ist dieser Satz, it's all in the song, der ist schon richtig. Also alles andere, man kann dann nett zum Betrachter sein oder nett zum Zuhörer sein und ein bisschen was erklären, aber eigentlich muss das Ding für sich selbst funktionieren.
Sie haben sich ja für einen Film auf eine große Spurensuche in die USA begeben. Und hat denn diese große Reise auch die Sicht auf Dylan verändert? Also ist jetzt ein größeres Rätsel noch für Sie oder umgekehrt? Sind Sie ihm noch näher gekommen?
Nein, also ich habe schon viel gelernt da. Also das kann man schon sagen. Also ich habe viele Sachen gesehen, von denen ich bisher nur gehört hatte. Und es ist natürlich klar, von die Magie, davon macht sich ja keiner frei. Jemand, also vor allen Dingen keiner, der sich so viel damit befasst hat. Also wenn du auf der Veranda stehst, wo Bob Dylan aufgewachsen ist und die Nebelhörner vom Lake Superior gehört hat, dann stellst du dir vor, wie der kleine Mann da gestanden hat und schon das erste Fernweh gespürt hat. Das kann man sehr nachvollziehen. Das ist wirklich auch ein haptisches Erlebnis. Also das macht schon Spaß, also an die Originalschauplätze zu kommen. Das ist schon großartig. Das ist auch eine große Gnade, dass ich das erleben durfte. Also das muss ich ganz einfach sagen. Also das war eine wunderschöne Reise, dass mir das noch passiert ist. Bin ich sehr dankbar für.
Sehr schön finde ich auch den Satz, Dylan ist immer für mich da.
Ja, der war immer für mich da gewesen. Also ist irre. Also ab 62 hat er seine Alben gemacht und ich habe ihn ja dann letztendlich erst wirklich 4-5 Jahre später für mich entdeckt, aber trotzdem war er da, weil ich konnte, als ich ihn dann entdeckt habe, konnte ich ja auch mir dann die Alben anhören, die er davor gemacht hat. Und das hat mich natürlich von den Socken gehauen, was da alles, was also vor Like a Rolling Stone alles noch an unfassbaren Platten erschienen ist, mit denen er auch wirklich den Rock'n'Roll vom Verblöden bewahrt hat.
Und trotzdem haben Sie ihm beinahe die Hand gebrochen bei Ihrem ersten Treffen. Diese Geschichte müssen Sie noch kurz erzählen.
Ja, also das hatte mir vorher keiner gesagt, dass er wohl, keine Ahnung, ob das irgendwie ein Leiden ist an seiner Hand, ob das irgendwas mit Gicht zu tun hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich habe ihm die Hand kräftig geschüttelt, wie man mir das auch beigebracht hat. Und naja, war er ganz erschrocken und habe dann auch gemerkt, dass da irgendwas falsch war. Also ich hatte ihn getroffen, als ich mit Wim Wenders im Jahr 2000, da drehten wir gerade an dem BAP-Film, in der Kölner Arena, abends schnell wahrgenommen, komm, wir gehen in die Kölner Arena und gucken uns Bob Dylan an. Und da Wim Wenders gut mit Bob Dylan bekannt ist, konnten wir dann von hinter den PA-Wings aus das Konzert gucken und anschließend noch in der Garderobe ein bisschen unterhalten. Und es war sehr, sehr angenehm. Und halt der kleine Fauxpas, dass ich ihm die Hand so festgedrückt habe. Und beim nächsten Mal kam er dann schon direkt auf mich zu mit der Ghetto-Faust, wo ich aber zunächst mal nicht wusste, was das sollte. Ich habe im letzten Moment dann noch geschnallt. Aha, Ghetto-Faust.
Wolfgang Niedecken gibt mir lieber nicht die Hand als Bob Dylan. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen.
Wolfgang Niedecken über Bob Dylan heißt das neue Buch, heute in der Reihe Kiwi Musikbibliothek erschienen. 240 Seiten kosten 14 €.